Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 17. Februar. Die Alarmbereitschaft gehörte in den vergangenen 2 Jahren zu unserem Alltag. Corona. Von den Politikern hörten wir Sätze wie diese.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
Oder wir hörten den Altmeister der schwarzen Magie.
Wenn wir es jetzt nicht machen, dann haben wir innerhalb von 3 oder 4 Wochen eine katastrophale Situation, wie wir sie im Verlauf der Pandemie bisher noch nicht gehabt haben.
Jeden Tag gab es neue, bedrohliche Meldungen über Rekorde bei den Inzidenzzahlen, über Ausgangssperren, Wirtschaftshilfen, Pleiten, Maskenpflicht und von überfüllten Krankenhäusern hörten wir auch.
Die Corona-Zahlen steigen sprunghaft an. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnt bereits vor einer hohen Auslastung der Intensivstationen.
Aber damit soll jetzt Schluss sein. In der gestrigen Ministerpräsidentenkonferenz haben die Beteiligten eine Art Freedom Day beschlossen. Fast alle Maßnahmen fallen weg. Schrittweise Corona AD. Tag des finalen Befreiungsschlages soll der 20. März sein. An diesem Tag muss dann auch die letzte Corona-Maßnahme beendet sein.
Heute ist ein wichtiger Schritt und auch ein neuer Schritt gegangen worden.
Das Einzige, was bleibt, sind, naja, weil es so schön war, die Masken und die Abstandseinhaltung. Natürlich. Und dennoch, ein neues Zeitalter beginnt, das Post-Corona-Zeitalter. Und was ist zu tun? Sind wir überhaupt noch freiheitsfähig oder laufen wir wie die gefangenen Wildtiere beim Auswildern zurück in den Zoo? Ich würde vorschlagen, auf keinen Fall tun wir das. Es gibt ein Leben nach Corona. Und was für eines. Hier ein paar Ideen für die neue Welt, in der es auf Lebensfreude ankommt und nicht auf den Impfstatus. Wir können Künstler wieder live erleben, wie zum Beispiel den großartigen Bruce Springsteen. Lange Zeit mussten wir in der Pandemie darauf verzichten, zu eng, zu viele Menschen. Das hat jetzt ein Ende. Wir können sogar wieder selber singen, zum Beispiel im Stadion. FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen. Schluss mit Netflix in der Dauerschleife und diesen ewigen Zoom-Calls. Einfach mal wieder ins Flugzeug und ab in den Süden. Wobei, wir können jetzt auch zu Hause wieder fröhlich sein. Erinnern Sie noch, als der Karneval 1990 ausfiel wegen des Orkans Vivian. Der Sturm war zu heftig, die Gefahr zu groß.
Und wer soll es verantworten? Es ist immer so, wer der Zug nicht gegangen wäre, natürlich einige hunderttausend enttäuscht worden. Es sind auch viele
Aber,
schon.
Und darauf will ich heute Morgen hinaus. Es wurde dann im Mai einfach nachgefeiert. Karneval in Rio, nur diesmal in Düsseldorf. Vielleicht ist das ja eine Idee, wenn der junge Ministerpräsident von NRW, Hendrik Wüst, den noch kaum einer kennt, mal richtig Punkte machen möchte, dann nutzt er die Öffnung des Landes und die der Herzen und lädt uns alle ein zum Sommerkarneval nach Düsseldorf, genau wie damals. Worauf wartet der Mann eigentlich noch?
Die Module spielen verrückt, Mensch, ich bin total verliebt, voll auf Liebe programmiert, mit Gefühl. Schalt mich ein und schalt mich aus, die Gefühle müssen raus.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. 50 Bundestagsabgeordnete aus verschiedenen Fraktionen haben einen Antrag gestellt. Und zwar gegen die gesetzliche Impfpflicht. Ich spreche mit 3 von ihnen. Mit Sarah Wagenknecht von der Linkspartei.
Das Problem ist ja, dass die Impfpflichtbefürworter meines Erachtens ganz wesentliche wissenschaftliche Erkenntnisse ignorieren.
Mit Tabea Rössner von den Grünen.
Die Empfehlung für das Impfen stößt bei vielen Menschen auf taube Ohren deshalb, weil sie haben Ängste. Und diese Ängste, denke ich, muss man ernst nehmen.
Und mit Linda Teuteberg von der FDP.
Gerade in dieser Zeit dürfen wir die Grundrechte nicht mit den Vertretern des Abstrusen allein lassen.
Außerdem, wir hören von unseren Börsenreporterinnen in New York und in Frankfurt, warum heute ein wichtiger Tag für Airbus ist und was in den neuesten Protokollen der amerikanischen Notenbank steht. Und wir gedenken eines Jahrhunderthochwassers, in dessen Fluten ein Staatsmann geboren wurde. Und wir lernen. Wir lernen, dass es Wein mit und Wein ohne Kalorien gibt. In der Politik gilt auch, Schriftstücke, die äußerlich sich staubig anfühlen, können es in sich haben. So zum Beispiel ein Antrag, der jetzt im Bundestag eingereicht wurde. Der sperrige Titel lautet: Impfbereitschaft ohne allgemeine Impfpflicht gegen SARS-CoV-2 erhöhen. Initiator ist Wolfgang Kubicki von der FDP. Das ist ein spannendes Papier, denn es sagt: keine Impfpflicht, sondern bessere Beratung. Eine Impfeinladung per Brief an alle Bürger, also Zuckerbrot statt Peitsche, was wiederum dem Karl Lauterbach sein bevorzugtes Instrument ist. 50 Abgeordnete von FDP, CDU, Grünen und von der Linkspartei haben diesen Antrag unterschrieben. 3 von ihnen rufen wir jetzt gemeinsam an, um mehr über ihre Beweggründe zu erfahren. Mal hören, was uns Sarah Wagenknecht von der Linkspartei zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Sarah Wagenknecht.
Hallo, guten Morgen.
Da hat sich ja eine bunte Truppe unter diesem Antrag versammelt. Frau Wagenknecht, wie haben Sie denn da alle zueinander gefunden mit den Liberalen und den Grünen und den Konservativen?
Ja, ich habe mir einfach den Entwurf angeguckt, also auch die Entwürfe. Es gibt ja inzwischen zumindest noch einen. Und ich muss sagen, dass ich das, was eben in dem Entwurf von Herrn Kubicki drinsteht, zu weiten Teilen unterstützen kann, teile und natürlich mir wünsche, dass das im Bundestag eine Mehrheit findet. Und deswegen habe ich signalisiert, dass ich das sehr gerne unterschreiben möchte.
Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass Sie alle in einem großen Workshop zusammengesessen haben und gemeinsam gedichtet haben.
Nein, den Antrag haben natürlich auch Fachleute geschrieben, die sich gerade auch mit virologischen und gesundheitspolitischen Fragen viel professioneller beschäftigen als ich oder auch als Herr Kubicki, gehe ich mal davon aus. Er hat da ganz offensichtlich ja auch Rat gesucht und das finde ich, macht diesen Antrag auch aus, dass er wirklich auch fachlich argumentiert, weil das Problem ist ja, dass die Impfpflichtbefürworter meines Erachtens ganz wesentliche wissenschaftliche Erkenntnisse ignorieren. Also ein ganz wichtiger Punkt, der zum Beispiel bei anderen Impfpflichten immer eine Rolle spielte: kann die Impfung überhaupt die Übertragung des Virus verringern oder gar verhindern? Die Masernimpfung, die Pockenimpfung, die haben das alle geschafft. Die heutige Impfung, das sehen wir jetzt spätestens bei der Omikron-Variante, Geimpfte, Geboosterte infizieren sich genauso wie Ungeimpfte. Das heißt, die Impfung schafft das nicht. Und das ist ja ein sehr, sehr wichtiger Punkt, was den Fremdschutz angeht, der ja immer als Argument angeführt wird. Und es gibt natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Dinge, also die meines Erachtens gegen die Impfpflicht sprechen, die auch in dem Antrag vorkommen. Wir wissen nicht, was im Herbst für Mutationen überhaupt kommen. Es ist eine reine Spekulation, ob es nochmal gefährlichere Viren gibt. Und eine Impfpflicht quasi auf Vorrat, wo Menschen sich jetzt impfen lassen sollen mit einem Impfstoff, von dem wir gar nicht wissen, ob er im Herbst überhaupt wirkt. Das ist natürlich etwas, was ganz klar vom Grundgesetz meines Erachtens nicht gedeckt ist. Und auch mit der bisherigen Handhabung des Instruments von Impfpflichten, das ja sehr, sehr vorsichtig gehandhabt wurde und wirklich nur in Ausnahmefällen nicht in Übereinstimmung steht.
Ja, eine Zeit lang galt ja das Motto Follow the Science. Wir müssen den Wissenschaftlern folgen, in dem Fall den Virologen. Man hat das Gefühl, dass die Antragsteller hier in der Tat sehr fachlich argumentieren, um diejenigen, die ihnen gegenüber sitzen und die diese allgemeine Impfpflicht fordern und sich wünschen, mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Das scheint mir hier eines der Motive zu sein. Ist das so?
Also ich denke, es ist einfach auch wichtig, zur Kenntnis zu nehmen, dass es nicht die wissenschaftliche Meinung gibt, sondern auch unter Wissenschaftlern sehr unterschiedliche Positionen. Und das ist meines Erachtens in der öffentlichen Debatte in Deutschland in den letzten Jahren nicht ausreichend oft wahrgenommen worden. Also es wurden bestimmte Wissenschaftler sehr oft interviewt, sehr oft gefragt, andere eher seltener, die da auch eine andere Sicht hatten. Und ich finde auch, diese Debatte jetzt über Impfpflicht muss einfach deutlich machen, da gibt es nicht die eine Meinung. Und es ist keineswegs so, dass jetzt die meisten Virologen oder Wissenschaftler eine Impfpflicht fordern. Also das ist mir deutlich nicht bekannt.
Die Demokratie könnte ja hier als Gewinner hervorgehen. Halten Sie denn dieses Modell eigentlich, dass sich Linke, Liberale, Grüne, Konservative zusammentun und, ich sag mal, unabhängig von Fraktions- und Parteizugehörigkeiten nachdenken und auch Dinge in Richtung Mehrheit schieben? Halten Sie das für ein Modell auch für Künftiges?
Im Grunde wäre das ein durchaus interessantes Modell, aber ich glaube, dass das jetzt natürlich auch ein bisschen aus der Not geboren ist. Also warum hat Herr Scholz und warum hat die Ampel das freigegeben? Ja, weil es eben innerhalb der Ampel dazu sehr unterschiedliche Meinungen gibt und es relativ klar war am Anfang, dass doch ein erheblicher Teil der FDP das nicht mittragen würde. Ich fürchte, ansonsten wäre das sicherlich eher als Regierungsentwurf auch vorgelegt worden. Aber natürlich ist das immer bei vielen Fragen eigentlich ein Gewinn, wenn man tatsächlich in dem Bundestag dann Argumente abwägt und nicht von vornherein klar ist, die Regierung legt etwas vor, das kommt immer durch, die Opposition legt etwas vor, das kommt nie durch. Ja. Das ist das übliche Schema, aber mein Optimismus, dass sich jetzt durch diese Abstimmung das generell verändert, der ist doch sehr begrenzt.
Aber wie schätzen Sie die Chancen ein, dass Ihr Antrag, Ihr Gemeinschaftsantrag durchkommt?
Also das kann man zurzeit wirklich noch nicht richtig überschauen. Also die Union wird ja offensichtlich jetzt einen eigenen Antrag machen. Das mindert zumindest die Chance für den Antrag pro Impfpflicht. Es wird ja auch wohl noch einen geben für Impfpflicht ab 50. Das ist zumindest in der Debatte. Also ich glaube, da würde man sich jetzt als Cassandra betätigen, wenn man sagen würde, man weiß, was durchkommt. Ich weiß, was ich mir wünsche, was durchkommt. Und ich hoffe wirklich, ich meine, wir sehen doch jetzt ein Land nach dem anderen, hebt Maßnahmen auf, lockert. Diese Omikron-Welle, die war zwar sehr, sehr hoch im Sinne, also dass viele Menschen sich infiziert haben, aber es sind zum Glück nur sehr wenige Menschen schwer erkrankt. Es sind zum Glück nur sehr wenige Menschen gestorben. Und unter solchen Bedingungen jetzt ein so brachiales Instrument wie eine Impfpflicht einzuführen, ist wirklich in keiner Weise verhältnismäßig. Und was sich im Herbst tut, ob sich das nochmal verändert, das weiß doch aktuell überhaupt niemand.
Na, dann schauen wir, wie sich's entwickelt. Ich bedanke mich jedenfalls für Ihre Einschätzung zu diesem Antrag und wünsche viel Glück.
Dankeschön.
Ebenfalls unterschrieben hat den Antrag Tabea Rössner. Sie ist Abgeordnete für Bündnis 90, die Grünen. Ich bin gespannt, was Ihre Beweggründe sind. Einen schönen guten Morgen, Tabea Rössner.
Ja, guten Morgen, ich grüße Sie.
Sie regieren mit den Grünen in dieser Ampelkoalition und jetzt machen Sie einen Antrag zusammen mit den Linken und auch CDU-Menschen sind dabei. Wie kam es dazu?
Ich habe die unterschiedlichen Debatten mir angehört, die Position meiner eigenen Fraktion. Da gab es auch unterschiedliche Sichtweisen und ich habe irgendwie gedacht, nee, diese allgemeine Impfpflicht, das kann ich nicht mittragen. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, das kann ich nicht begründen. Und deshalb habe ich mich dann dieser Initiative angeschlossen.
Nun gibt es ja verschiedene Gründe, gegen die allgemeine Impfpflicht zu sein, eher medizinische Gründe oder auch demokratietheoretische Gründe. Was würden Sie sagen, ist für Sie sozusagen der Kern vom Kern dieses Anliegens der Ablehnung?
Ein Teil der Bevölkerung glaubt nicht mehr, was die Politik sagt. Die Empfehlung für das Impfen stößt bei vielen Menschen auf taube Ohren deshalb, weil sie sich kritisch damit auseinandersetzen. Sie haben Ängste. Und diese Ängste, denke ich, muss man ernst nehmen. Und wenn wir dieses Vertrauen wieder zurückgewinnen wollen, dann kann man das nicht erzwingen. Impfen ist eine sehr persönliche Entscheidung. Es ist eine bewusste Entscheidung. Also ich spreche jetzt vor allen Dingen von denjenigen, und die gibt es ja in reichlicher Zahl, die keine Rechtsextremen sind, die keine Corona-Leugner sind, sondern das sind Menschen, die sich sehr intensiv mit medizinischen Behandlungen, mit Gesundheit auseinandersetzen und die Sorge haben. Und diese Sorgen muss man einfach ernst nehmen. Und da ist es nicht hilfreich, wenn der Gesundheitsminister beispielsweise in Talkshows sagt, es gäbe keine Impfnebenwirkungen. Dann fühlen sich die Menschen, die vor allen Dingen auch Impfnebenwirkungen haben, und da gibt es ja einige oder zahlreiche, die fühlen sich nicht mitgenommen. Und je mehr diese Diskussionen auch geführt werden, desto unglaubwürdiger wird die Politik. Und ich fürchte, dass das dazu führt, dass wir eine größere Spaltung in der Gesellschaft haben. Und deshalb werbe ich dafür, dieses Vertrauen zurückzugewinnen. Das muss der richtige Schritt sein.
Aber eine Frage, die auch noch nicht beantwortet ist, wäre da meine Frage, nämlich ob Sie glauben, dass Sie eine Mehrheit im Deutschen Bundestag dafür finden.
Ich kann natürlich nicht in die Glaskugel schauen, weil die drei Gesetzanträge und die zwei Gesetzentwürfe natürlich jetzt erst eingereicht werden. Und daran sieht man ja, wie viele Abgeordnete darunter stehen und die auch mit unterstützen. In der jetzigen Lage, wenn es so viele unterschiedliche Anträge gibt, ist es unwahrscheinlich, dass einer die absolute Mehrheit bekommen wird. Und dann ist halt die Frage, wird es ein Zusammengehen von Gruppen geben, die dann eine erneute Initiative starten.
Muss aber es ja geben. Dann beginnt ja Politik sozusagen. Wenn keiner die absolute Mehrheit hat, dann ist doch Ihr Handwerkszeug gefragt.
Insofern kann das natürlich passieren, dass es dann einen Zusammenschluss derjenigen gibt, die sagen, wir brauchen diese Impfpflicht unbedingt. Und dann einigt man sich da möglicherweise auf einen Kompromiss und vielleicht hat das dann tatsächlich am Ende eine Mehrheit.
Ja, dann bedanke ich mich, dass Sie uns Ihre Gewissensentscheidung und die Gründe dafür erzählt haben und genannt haben. Vielen Dank, Frau Rössner.
Ich danke Ihnen.
Auch eine liberale Politikerin ist fürs Impfen, aber gegen den staatlichen Impfzwang. Sie heißt Linda Teuteberg, war früher FDP-Generalsekretärin und sitzt jetzt als Obfrau im Innenausschuss des Bundestages. Ihre Stimme hat in Kreisen der deutschen Liberalen Gewicht. Einen schönen guten Morgen, Linda Teuteberg.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Es gibt ja viele Gründe, gegen eine allgemeine Impfpflicht zu sein, aber was ist Ihr zentraler Grund?
Mein zentraler Grund ist, dass das ein sehr starker und nach den Erkenntnissen, die wir haben, unverhältnismäßiger Eingriff ist in die körperliche Selbstbestimmung, in die körperliche Unversehrtheit. Ich bin sehr für das Impfen, aber gegen eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Sie ist unverhältnismäßig, auch wegen der praktischen Umsetzungsschwierigkeiten, aber nicht allein deswegen.
Sie sind ja keine Medizinerin, aber viele Mediziner haben sich zumindest in der Schlusskurve dieser Pandemie auch ein Stück weit entzaubert, weil die Versprechungen, was die Impfsicherheit, den Impfschutz, auch die Nebenwirkungen anging, so nicht eingetreten sind. Hat sich Ihr Bild von den, ich sag mal, Göttern in Weiß verändert im Zuge dieser Pandemie?
Nein, ich hatte auch vorher ein respektvolles, aber kein idealisiertes Bild, sowohl von Medizinern als auch von Wissenschaft im Allgemeinen. Ich finde es generell sehr wichtig, wissenschaftliche Erkenntnisse ernst zu nehmen, einzubeziehen, aber auch zu wissen, dass erstens Wissenschaft auch ständig dazulernt und längst nicht immer eindeutig ist. Und was mir in dieser Pandemie auch immer wieder zu kurz kam, zu sehen, dass es gar nicht die Wissenschaft gibt, sondern ganz unterschiedliche Fachdisziplinen und auch ja, Sichtweisen, ob das Mediziner, Virologen sind einerseits, aber auch Psychologen, Erziehungswissenschaftler und vieles andere. Und dass man da auch die sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen sehen muss von Maßnahmen.
Und auch die demokratische Debatte von solchen Erkenntnissen nicht zu kurz kommen darf. Ich erinnere mich, als wir das letzte Mal sprachen, beklagten Sie die Nichtbeachtung des Parlaments in weiten Phasen dieser Pandemie. Hat sich das ein Stück weit jetzt erledigt? Hat das Parlament sich hiermit seine Rechte zurückgekämpft, würden Sie das sagen?
Es ist auf jeden Fall sehr wichtig und deshalb auch gut, wenn wir intensiv debattieren im Deutschen Bundestag, denn wesentliche Entscheidungen, und das sind gerade auch Entscheidungen über tiefe Eingriffe in Grundrechte, die gehören ins Parlament, in den Deutschen Bundestag. Und ich finde übrigens auch, dass gerade in dieser Zeit dürfen wir die Grundrechte nicht mit den Vertretern des Abstrusen allein lassen. Man kann sehr wohl für das Impfen sein und trotzdem ganz nüchtern abwägen, ob das ein verhältnismäßiger Eingriff ist in Grundrechte. Und da komme ich klar zu dem Ergebnis Nein. Und dann kommt für mich noch hinzu, auch die gesellschaftlichen Verwerfungen, die es bedeutet, wenn doch führende Politiker vieler Parteien ganz kategorisch ausgeschlossen haben, eine Impfpflicht einzuführen und das jetzt trotzdem zu tun. Da sind die Nebenwirkungen schon sehr ersichtlich, aber der Nutzen höchst fraglich.
Und die Vertreter des Abstrusen, haben Sie gesagt. Wer sind das für Sie?
Na, ich denke, das sind vor allem diejenigen, die einerseits allgemein Angst vor dem Impfen schüren. Ich halte sowohl Impfangst als auch wiederum Wut darüber für schlechte Ratgeber. Und es gibt ja auch einige, die ihre Verschwörungserzählungen verbreiten und gar leugnen, dass die Pandemie überhaupt eine reale Gefahr sei. Damit habe ich überhaupt nichts am Hut. Und da gilt es auch, Abstand zu halten, nicht nur im physischen Sinne, sondern auch natürlich politisch, gedanklich. Aber es gilt auch, ich hatte viel von einem Ausspruch von Friedrich Nietzsche, trotz ist das Gegenteil von Unabhängigkeit. Man sollte seine eigene Position auch nicht in Trotz und Reflex auf andere definieren, sondern nach eigenem Kompass. Und deshalb, auch wenn einige, mit denen man überhaupt nichts am Hut hat und mit denen man sich nicht gemein machen will, manche Dinge vertreten, vertritt man nicht das Gegenteil. Also ich sage nicht 2+2=5, nur weil manche, mit denen ich nichts zu tun haben will, 2+2=4 sagen. Ich glaube, auch darauf müssen wir achten in der Auseinandersetzung mit all denen, die Verschwörungserzählungen verbreiten oder es nicht gut meinen mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Und einige haben ja versucht, auch die Gegner des allgemeinen Impfzwanges in eine bestimmte Richtung zu drücken. Aber ich verstehe Sie richtig, Sie sind im Prinzip schon fürs Impfen, aber fürs freiwillige Impfen, für die Eigenverantwortung, und Sie sind gegen den staatlichen gesetzlichen Zwang.
Ja, ich sehe mehr Nachteile, mehr schädliche Nebenwirkungen einer allgemeinen Impfpflicht in dem Sinne, dass sie zu gesellschaftlichen Verwerfungen führt, dass sie auch ein sehr tiefer Eingriff ist in Grundrechte. Der kann ausnahmsweise gerechtfertigt sein, aber mir ist auch wichtig, dass wir den Kompass bewahren und nicht mit dem Ausnahmezustand flirten, uns schleichend an übermäßige staatliche Eingriffe gewöhnen, sondern klug und entschlossen die Pandemie bekämpfen, aber dabei unsere Verfassung auch achten und unsere Fassung wahren als Gesellschaft. Das ist ganz wichtig. Und es gibt einfach einen großen Unterschied zwischen der Corona-Impfung derzeit und anderen Impfungen wie gegen Masern oder Pocken. Wir haben keine dauerhafte sterile Immunität und deshalb muss die Abwägung anders ausfallen als bei diesen früheren Impfpflichten.
Die Mehrheit für Ihren Antrag und den von anderen scheint ja noch keineswegs gesichert zu sein. Ihr Parteichef Christian Lindner zum Beispiel schwankt noch. Er hat sich noch nicht entschieden in dieser ja der Gewissensfreiheit anheimgegebenen Abstimmung. Gibt es noch ein Argument, wo Sie sagen würden, das könnte mein Parteifreund Christian Lindner umstimmen zugunsten eines Verzichts auf die Impfpflicht?
Liberale sind zur Differenzierung fähig und mit komplexen Lagen umzugehen. Und da sollten wir uns auch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Die Alternative zu einer allgemeinen Impfpflicht ist ja nicht nichts zu tun. Es gibt viele andere sinnvolle Maßnahmen. Das zeigen auch unsere europäischen Nachbarn. Die schaffen es ohne allgemeine Impfpflicht, bessere Impfquoten hinzubekommen. Und wenn die Nebenwirkungen so ersichtlich sind und der Nutzen immer fraglicher wird, dann gilt für Liberale im Zweifel für die Freiheit.
Danach kann gar nichts mehr kommen. Frau Teuteberg, ich bedanke mich für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da wurde gestern in den USA das Protokoll der vergangenen Sitzung der Notenbank veröffentlicht. Eines von den sogenannten Fed Minutes. Und unsere Börsenreporterin Anne Schwedt erzählt uns jetzt bestimmt, was da drin steht und wie der Inhalt zu deuten ist. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hey Gabor, ja genau, die Fed Minutes kommen ja immer erst ein paar Wochen nach der tatsächlichen Fed-Sitzung raus. Die Anleger hoffen sich daraus immer noch mal mehr Details, als es bei der Notenbank-Sitzung selbst gab. Und bei der Sitzung im Januar hatte die Fed ja mit Blick auf Zinserhöhungen beschlossen, dass es jetzt direkt erstmal keine Erhöhungen gibt, aber wohl sehr bald. Das hat die Wall Street seither so interpretiert und auch schon in den Markt eingepreist, dass es bei der Sitzung im März definitiv die erste Erhöhung geben wird. Klar ist auch schon, dass es nicht die einzige Erhöhung in diesem Jahr sein wird. Offen ist aber, wie viele es geben wird und wie hoch die sein werden. Auf diese Fragen gab es jetzt auch mit der Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls gestern keine Antworten. Der Markt hat aber trotzdem positiv darauf reagiert. Was es in dem Protokoll nämlich nicht gab, waren Hinweise, dass die FED die Zinsen schneller als eh schon erwartet erhöhen wird. Das Protokoll hat also im Prinzip nochmal bestätigt, was schon klar ist. Nicht mehr und nicht weniger. Und es hat zum einen die Angst aus dem Markt genommen, dass es noch schlimmer wird als gedacht. Und es hat den Anlegern auch eine gewisse Sicherheit gegeben. Jetzt sind also erstmal alle Karten auf dem Tisch.
Vielen Dank, Anne, nach New York. Und jetzt ruft auch schon Frankfurt in Form von Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Heute veröffentlicht Airbus die Zahlen für das vierte Quartal 2021 und damit steht dann auch das komplette vergangene Geschäftsjahr in den Büchern. Sag uns, Annette, was dürfen wir von dem Flugzeughersteller, den ja Guillaume Faury führt und René Obermann beaufsichtigt, erwarten?
Bei Airbus ist vor allem interessant, was der Chef über die Zukunft sagen wird, denn der plant ja einen Rekordabsatz in der Zukunft. Allerdings braucht er auch sehr viel Geld, um Flugzeuge mit Wasserstoffantrieb an den Start zu bekommen. Das ist eine sehr teure Entwicklung, aber die müsse zwischen 2027 und 2028 beginnen, damit der Einsatz ab 2035 dann gelingen kann. Momentan weitet der Hersteller die Produktion seiner Mittelstreckenjets aus, also der A320neo. Die Langstrecken-Großraumjets, die dümpeln eigentlich hinterher. Und der doppelstöckige Airbus A318 ist ja seit Dezember sogar Geschichte. Analysten sind ganz positiv gestimmt, was die Aktie anbelangt. 22 von Reuters befragte Analysten raten zu kaufen, 3 nur zu halten. Und seit Jahresbeginn ist die Aktie sogar mit 5% im Plus.
Vielen Dank für deine Infos und bis morgen früh.
Danke, Gabor, und bis morgen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass wir bei vielen Katastrophen am Anfang denken, so schlimm kann's doch gar nicht sein. So wie heute genau vor 60 Jahren. In der Nacht vom 16. auf den 17. Februar unterbricht der Norddeutsche Rundfunk sein Radioprogramm für diese Durchsage.
Verehrte Hörer, wir unterbrechen unsere Sendung für eine Warnung des Deutschen Hydrographischen Instituts. Für die gesamte deutsche Nordseeküste besteht die Gefahr einer sehr schweren Sturmflut.
Das Fatale bei dieser Sturmflutwarnung ist von der stolzen Hansestadt Hamburg noch nicht die Rede. Die Gefahr wurde unterschätzt. Und dann brechen die Deiche an insgesamt 60 Stellen.
Michel, in Hamburg Neuenfelde. Deichbruch auf einer Strecke von 600 Meter. Wir benötigen dringend Kräfte, nicht wahr, die den Deichbruch einnehmen können.
Am nächsten Morgen ist die Lage unübersichtlich und im wahrsten Sinne des Wortes katastrophal. Rund 100.000 Menschen konnten noch nicht evakuiert werden, waren von den Wassermassen eingeschlossen. Viele Hamburgerinnen und Hamburger standen auf den Dächern ihrer Häuser. Durchnässt, erschöpft, total durchgefroren. Die Temperaturen in dieser Februarnacht und am frühen Morgen dann lagen unter 0 Grad. Helmut Schmidt, der damalige Innensenator Hamburgs, erinnert sich in einer NDR-Dokumentation an die Maßnahmen, die da zu ergreifen waren.
Und dann kam mir zu Pass, dass ich in ganz Mitteleuropa die militärischen Befehlshaber gut kannte. Ich habe gesagt, sie müssen Hubschrauber schicken, sie müssen Pioniere schicken, die mit Sturmbooten Menschen von den Dächern ihrer Behelfsheime auf Waltershof in Wilhelmsburg und so weiter runterholen, retten könnten. Die haben zunächst geglaubt, ich sei verrückt geworden.
Und trotz des weiter wütenden Sturms fliegen am gleichen Tag noch rund 200 deutsche, amerikanische und britische Hubschrauber, teilweise höchst gefährliche, halsbrecherische Einsätze. Schmidt wusste, dass er sich damit und mit der Entscheidung für einen Einsatz der Bundeswehr im Innern und der anderen alliierten Streitkräfte in einem rechtlichen Graubereich befand.
Man kann natürlich auch unter dem rechtlichen oder dem gesetzlichen Aspekt manches als kritisch ansehen. Wir haben ganz sicherlich das Grundgesetz verletzt. Wir haben ganz sicherlich bewusst die hamburgische Verfassung verletzt und wir haben auch das Strafgesetzbuch übertreten.
Bei der Bevölkerung kam das gut an, wie hier Zeitzeugen in dieser NDR-Dokumentation beschreiben.
Er war ein Macher. Das war der Mythos des Machers, der auch jetzt mehr das Ziel und nicht das Verfahren sieht. Der sagt, ich möchte das haben, das ist im Wege hier rechtlich oder so. Das ist jetzt eine Art Notstand, darüber setzen wir uns hinweg. Ich fand das sehr gut und sehr cool.
Wir waren begeistert von ihm, dass er das alles geschafft hat und gemacht hat. Und das hob ihn natürlich auf den Sockel auch.
Fazit: Die Sturmflut von 1962 ist sicher auch wegen ihrer Wucht, wegen ihrer Unmittelbarkeit, wegen der über letztlich dann doch 300 Opfer und wegen der ergreifenden Hilfsbereitschaft der Bevölkerung bis heute in Erinnerung geblieben. Aber eben auch wegen Helmut Schmidt. In dieser Flut wurde den Deutschen ein Staatsmann geboren. Schmidt hatte bewiesen, dass er führen kann und führen will, dass er entscheidet und nicht nur redet, dass er mutig ist. In der Sturmflut zeigte sich ein Kanzler im Werden.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass es immer mal wieder Meldungen rund um das Thema Weingenuss und Gesundheit gibt. Und man weiß letztlich nicht ganz, was man da glauben soll. Ist Wein nun gesund oder ungesund? Denn jetzt gerade hat der britische Guardian wieder eine Studie veröffentlicht, die besagt, dass 2 Gläser Wein so viel Kalorien besitzen wie ein Hamburger. Der Zuckergehalt werde nur in den seltensten Fällen auf Weinflaschen ausgewiesen und da schlummere eben so manche Kalorienbombe. Also die Conclusio: Wein macht dick, nicht so gut. Aber auf der anderen Seite wurden auch schon Alzheimer-Studien vorgestellt, die besagen, dass Weintrinker seltener unter Demenz leiden als die Nicht-Weintrinker. Und andere Studien ergaben, Wein hilft gegen Haarausfall. Wein ist gut fürs Herz und Weintrinker haben weniger Falten im Gesicht als die anderen. Und wenn man in Sachen Kalorien auf Nummer sicher gehen möchte, dann nehme man doch einfach den Wein aus dem Lautsprecher, kredenzt von UB40. Man wird nicht dick, nur gut gelaunt. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.